Ich bin eigentlich das zweite Mal bewusst erst in meiner Geburtsstadt und wollte dazu auch an den Anfang etwas stellen. Ich wollte sagen, dass es nicht nur jüdische Menschen gegeben hat, die sich haben wie Vieh in die Konzentrationslager und in die Vernichtung haben bringen lassen, sondern es hat ein großer jüdischer Widerstand bestanden. Nicht nur die Offiziere vom 20. Juli, als es schon ziemlich zu spät war, sondern um sich gegen diese Vertreibung, gegen diese Massenmorde zu wenden. Und in diesem Zusammenhang betrifft das auch meine Familie. Und ich möchte Ihnen zu meinem Geburtstag am 18. Mai habe ich einen Geburtstagsbrief von meiner Mutter bekommen. Den wollte ich an den Anfang stellen, damit Sie mich auch dahingehend kennenlernen, so wie Herr Körner schon sagte. Heidi, denke immer daran und wähle richtig, damit nie wieder Krieg und Granaten, Gasöfen und Konzentrationslager auf deutschen wie auf dem Boden der befreundeten Nationen erstehen können. Nicht alle Kinder haben es so gut wie du es hast, das vergiss auch nicht. Als ich dich vor 18 Jahren, eigentlich sind es 19 Jahren, hier ganz in der Nähe, wo ich im Moment zu wohnen gezwungen bin, zur Welt brachte, brummten die Bombenflugzeuge genauso grässlich wie jetzt die Düsenflugzeuge über Essen. Essen, dem 14.04.1960. Meine Mutter hat in der Justizvollzugsanstalt in der Krottumstraße wieder wegen der gleichen politischen Einstellung für Frieden, Völkerverständigung und der Erarbeitung einer anderen Gesellschaftsordnung, nicht der, die sich schon wieder gebildet hatte, mit Faschisten auf den Straßen. Wir haben es in den letzten 3 Wochen von morgens bis abends und hören, was sie sich alles vorgenommen haben und wie wenig dagegen getan wird. Und ich sehe das als ein Vernächtnis an, dass ich mit meiner Familie heute meinem Großvater und meiner jüngsten Tante wieder ein Gesicht gegeben habe. Und auch ein Gesicht für meine Mutter, sie ist natürlich auch verstorben. Sie hat auch im Lager in Elben bei Kassel, Fritzlar, wenn das jemand ein Begriff ist, schwer arbeiten müssen und hat vielen Kameradinnen und vielen jüdischen Familien in Essen geholfen, über ihre Naturfreundebewegung, über den Sportverein, über den Schwimmverein und über das viele Wandern und Fahrten in alle Herren Länder, sage ich immer, nach Schweden, nach Frankreich, nach Dänemark, nach Holland. Indem sie da noch fahren konnten, haben sie Lebensmittel von den Bauern, wo sie früher bei den Wanderungen im Stroh übernachtet haben und sie mit den Bauern gesprochen haben, auch in der Ernte geholfen haben und diese Möglichkeiten immer genutzt. Die zweite Seite ist, die ich dann mit in die Familie so einbringen möchte. Meine Mutter Hildegard ist 1908 geboren und sie war die älteste der 4 Kinder und hat damit auch ihre Schwestern und ihren Bruder damit bewegt, also politisch aktiv zu werden. Ich muss dann sagen, um das wieder in die jüdische Geschichte einzubringen und auch in die jüdische Vernichtung einzubringen, nach den Rassengesetzen waren alle Kinder des Großvaters, er alleine war sogenannt Volljude, waren Halbjuden. Und um das jetzt mal so abzurunden, ich war dann dadurch, dass er, mein Großvater war, ein Vierteljude. Das spielt in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle, hat aber damit was zu tun, dass mein Großvater war arisch nach den Rassengesetzen, sodass sie sich sollte von ihrem Mann trennen und damit wäre auch die Familie zerstört. Das spielte auch eine sehr große Rolle, was heute ja kaum weder in den Schulen noch sonst wo eine Rolle spielt, nur wenn wir uns mit Geschichte befassen. So, wie kam die Familie Kohn hier nach Essen? Und da möchte ich auch deswegen aufgreifen, was sehr, sehr aktuell ist. Er ist am 1878 geboren, in Westpreußen, Wer noch weiß, wie damals die Zustände waren, sehr arm auf dem Land. Der Vater war Pferdehändler, die Mutter Hausfrau. Er hat den Beruf als Schuster erlernt. Schuster war ein guter Handwerker, wurde sehr viel gebraucht, hat ja auch für die Pferde dann die Riemen auch erarbeitet und so weiter, das Geschirr. Und es brach dann der Boxerkrieg aus, der China-Feldzug von Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm hat in seiner Hunnenrede zum Ausdruck gebracht, dass keine Gefangenen gemacht werden, alles wird niedergemeuchelt, das, was in die Finger kommt, weder Weib noch Kind noch friedliche Ackerbürger sind zu schonen. Und das hat Jakob Kohn mitgemacht mit seiner Kompanie, mit seinen Soldaten. Und das war so furchtbar, dass er seitdem gegen den Krieg war und auch so seine Kinder erzogen hat. Wir könnten alle darüber nachdenken, welche Kriege heute in der Welt sind und ob sie nicht mit den gleichen Befehlen manchmal auf andere Völker losgehen, dass wir in Afghanistan den Hindukusch verteidigen, unsere Bundeswehr, und dass in anderen Ländern eben auch der Kriegseinsatz unter dem Vorzeichen, wir in Deutschland müssen unsere Rohstoffe sichern. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. 1910 wurde die Tochter Charlotte geboren und 1913 der Sohn Max. Die Familie hatte hier in Essen verschiedene Wohnadressen, wen das interessiert. Ich rate sie mal so runter, Rolandstraße, Rüttenscheider Straße. Also durch drei Schuhgeschäfte, Schuhbesohlanstalten nannte sich das dann. Also er hat nicht nur Schuhe repariert, sondern eben auch Schuhe neu angefertigt und sogar eben orthopädische Schuhe, was ja auch damals schon wichtig war, zumal dann schon wieder ein Krieg bevorstand. Das war der Erste Weltkrieg. Diesmal konnte er nicht freiwillig gehen, sondern wurde eingezogen, hatte sehr, sehr viele Verwundungen und dadurch auch Abzeichen und Auszeichnungen für Volk und das Vaterland. Zu den Schuhen möchte ich noch sagen, ich war dieses Jahr im KZ Auschwitz mit einer Gewerkschaftsfrauendelegation. Wir sind pädagogisch betreut worden, vor dem Schrecklichen anzusehen und auch nach dem schrecklichen ersten Lager mit einer Zeitzeugin über das Lager und die Geschichte zu sprechen. Und als ich die Vitrinen gesehen habe mit Berge von Schuhen, mit kleinen Kinderschuhen, mit Brillengläsern, die noch voll intakt waren, hoch aufgeschichtet, so hoch wie hier die halbe Säule ist, mit Kleidung und mit orthopädisches Material, ich sag's mal so vorsichtig ausgedrückt, was voll intakt war. Und dann habe ich natürlich geguckt und dann sehe ich Koffer und Kisten beschriftet mit Adressen, auch Kinder, die ein Beutelchen hatten, dann über den Rücken, die dann dorthin transportiert wurden und ihnen das dann alles abgenommen wurde, wo Essen drauf stand. Ich war nicht in der Lage, emotional die Adressen aufzuschreiben. Und am Ende des Besuches von Birkenau, was 1746 Quadratmeter ausmacht. Und in diesen 1746 Quadratmetern stehen nicht mehr alle Baracken, sondern es werden welche ständig restauriert, damit überhaupt noch dargestellt werden kann. Aber von allen Baracken, in denen jeweils 200 Menschen drin sein mussten, stehen die Schornsteine. Ja, also man hat dann den Anblick in diese Weite, führten die Schienen rein. Es ist jetzt auch aus der Schweiz ein kleiner Waggon gestiftet worden. Und sie mussten dann ihre Kleidung ablegen, ihre Schuhe ablegen, alles was sie hatten, kamen in den Waschraum, haben sich alle gefreut, dass nach der langen Fahrt sie in die Waschräume kamen und kamen dann erst auf die LKWs, als noch nicht so sehr viele da waren. Und dann kamen die Befehle eben, die Krematorien zu bauen, und die Gasbüchsen waren dann vorher auch zu sehen. Ich sage das an dieser Stelle, weil mir dann der Gedanke gekommen ist, jetzt sind Essener Bürger mit den Schuhen, die Großvater praktisch repariert, angefertigt hat, ja, bis dahin gelaufen. Nämlich früher wurden die Schuhe sehr gepflegt und es waren sehr moderne Schuhe, sehr aus hochwertigem Leder Schuhe, die ich dort gesehen habe, und das Furchtbarste eben die kleinen Kinderschuhe. Das wollte ich mal hier so an den Anfang auch mitstellen, weil das eben in Bezug einmal zu dem Handwerk ist, zu der ganz normalen Bürgerschaft, wo die Juden vollständig mit einbezogen waren, wo überhaupt keine Nachbarschaftsstreitigkeiten in diesem Sinne waren, ja, wo sie eingegliedert waren. Und mein Onkel, der Max, war sehr kunstinteressiert und hat auch Geige in Schulorchester gespielt, also so dass sie auch ein ganz normales Leben geführt haben mit ihrer Händearbeit. Der Erste Weltkrieg kam, Großvater ist von vorne bis Ende, musste er dort dienen. Und die Großmutter hat die Familie dahingehend noch mit unterstützt, also auch mit materiell, dass sie ein kleines Café eröffnet hat. Das ging eben damals und es wurde dann wieder geschlossen. Weitere Wohnadressen waren in der Emmerstraße, ich glaube die Emmerstraße gibt es noch, in der Savigny-Straße und in der Akazienallee. Und 1939, dadurch, dass auch die älteste Tochter, also meine Mutter, sehr politisch engagiert war in der SPD, in den Kinderfreunden, was die Kinderorganisation der SPD war, dann in den SDAJ, in der Jugendorganisation und mit ihrer Arbeitsaufnahme auch in der Gewerkschaft. Sie hat zuerst im Konsumverband gearbeitet, das war damals auch Verkauf, aber auch ein Verband, und hat dort als Konteristin, also in der Buchhaltung gearbeitet, war dort auch in der Gewerkschaftsvertretung, die damals eben zu den Angestellten zählte. Und sie hat 1933 auch einen Baugewerkschaftler geheiratet, der eben auch sich nicht hat scheiden lassen von ihr. Das waren die Rassengesetze, dass ein sogenannter Arier keine Jüdin und umgedreht heiraten durfte. Und er hat sich davon nicht beeinträchtigen lassen, und von da an begann dann auch die Verfolgung. Einmal, wer als Jude, ob Volljude oder Halbjude oder ja, Vierteljude, nicht, dieser Wahnsinn, auf einer Liste stand und dann noch politisch sich aktiv vorher schon nach dem Verbot der Partei doch irgendwo noch aufgefallen ist, wurde ja auch überall gespitzelt und so weiter und so fort. Wechselseitig dann Haussuchungen, um mal zu gucken, nicht, können wir sie schon mitnehmen oder nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter, seitdem sie verheiratet war und einen arischen Namen hatte, die Eltern schützen können, dass sie auf keinen Listen mehr auftauchten. Da tauchte nur immer ihr Name auf, Schauer, und dadurch auch die Schwester in ihre Wohnung mit aufgenommen hat und dadurch bis 1943 eigentlich die Familie retten konnte. 1943 war dann praktisch ganz große Luftangriffe hier in Essen. Da wissen Sie sicherlich besser Bescheid. Und der schlimmste Luftangriff war dann im Frühjahr. Ich muss jetzt erstmal hier das ein bisschen straffen, sonst wird es zu lang. Ich könnte 6 Stunden reden und dann immer noch was Neues finden. Also Hildegard konnte dann zeitweise von 39 bis 43 wieder Arbeit aufnehmen. Das war dann einfach mal so. Man brauchte ja auch die Arbeitskräfte schon. Sie wissen, der Krieg hatte schon viel Opfer und viel Material gekostet, sodass auch viele dann genommen wurden, trotzdem, dass eben Halbjude drauf stand. So, und 1942 bin ich dann geboren und im September 1942 ist meine Tante abgeholt worden. Also dann ist jemand auf die Liste gestoßen, wo sie dann als Halbjüdin drauf stand, und es hieß dann, sie kommt nach Auschwitz. Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob die Deportationslisten, die jetzt schon hier gefunden wurden und mitverarbeitet wurden, da muss ich nochmal recherchieren, ob sie vielleicht doch draufsteht. Ansonsten hatte die Familie eben nie wieder eine Antwort. Es wurde immer gesagt Auschwitz, Und es wurden auch Sterbeurkunden und Nachlasspapiere alle immer auf Auschwitz ausgestellt, weil eben auch 1942, als ich geboren wurde, gab es einen Angriff auf das Standesamt. Da waren alle Papiere verkohlt teilweise und so weiter, sodass da auch nichts war. An der Stelle will ich erstmal soweit die Hedwig Kohn, also die abgeholt wurde, gleich ins Bild nehmen, weil ich von ihr am wenigsten weiß. Ich habe durch Zufall im Computer in Berlin sie gefunden, dass sie dort in Ravensbrück war, also dass sie dort unter Ravensbrück steht. Ravensbrück ist eine Stunde von mir entfernt, weil ich mit der S-Bahn und so dahin fahren kann. Da war ich aber noch nicht und habe dann erstmal in Bad Arolsen recherchiert, weil von Ravensbrück sollten Lagerlisten, Todeslisten nach Arolsen gekommen sein. Ja, und damit einmal hatte ich dann eine Spur und habe von ihr jetzt Häftlingsnummer und ihre Listen. Und zwar taucht sie am 26. September 1942 in Ravensbrück schon auf, hat eine andere Häftlingsnummer, 140.361. Da will ich nochmal nachforschen, dass es doch möglich sein könnte, sie ist von Essen mit der Deportation aller erst nach Auschwitz gekommen. Auschwitz ist aber ziemlich weit und sie ist im September mit dieser Nummer versehen worden und war dann schon am 26. September oben dann in Ravensbrück. Also das ist auch für andere dann, wenn nochmal Familien erforscht werden, ne, ist das auch von Interesse, weil das ganz schlimme Auschwitz hieß dann immer, also da kommt keiner mehr zurück. Also es ist nicht so, dass die Familien nicht wussten, was in Auschwitz passierte. Die wussten auch, was in Theresienstadt passierte. Die Behörden wussten alles, was dort passierte und auch die Geistlichkeit wusste, was passierte. Das soll jetzt hier in diesem Raum kein Angriff sein. Der Papst wusste, was passierte. Er hatte auch jemand beauftragt, der sogar Chemiker war, sich das anzugucken, wie das passierte mit den Gaskartuschen und wie die Menschen dann dort fabrikmäßig vernichtet wurden. Also das ist auch noch ein kleines Forschungsprojekt. Am 28. November 1942 war sie noch da auf einer Fahndungsliste, am 29. Januar, am 27. Februar 1943 und die letzte ist vom 29. Juni, die letzte Meldung 1943. So, und das wollten wir dann auch erstmal auf dem Stein, weil soweit ist erstmal der Stand. So, und eventuell finde ich Todeslisten von Ravensbrück, nicht? Und dann verständige ich. So, und dann, dazu möchte ich sagen, sie war zu dem Zeitpunkt war sie 22 Jahre alt. Ich hätte sie sehr gerne kennengelernt als Tante und sie hat eigentlich nicht gelebt. Was sie alles schrecklich in Ravensbrück erlebt hat, habe ich in vielen Filmen gesehen. Und nach den vorherigen Themen von den anderen beiden Herren, ja, es war ja auch die Zwangsprostitution von Häftlingen, von Hübschen mit blonden Haaren und blauen Augen. Und meine Tante hatte blonde Haare und blaue Augen und hat vielleicht das Schlimme auch mit Sterilisation und Prostitution in sämtlichen anderen großen Lagern teilgenommen. Ich hoffe, dass es nicht war. Das andere, was alles in Ravensbrück stattgefunden hat, mit den Versuchen an den Frauen, jungen, hübschen, die Versuche, ich sag's mal hier so, vielleicht haben Sie so vieles dann darüber noch nicht erfahren, es ist bei uns im Raum Berlin sehr dicht, weil wir zwei ja da haben, wir haben Sachsenhausen, das Männerlager und haben das Frauenlager, wo auch noch Männer drin waren, in Ravensbrück, ja, die Versuche an den Kindern, wie lange sie leben, ein Säugling, ohne Wasser, ohne Milch, ohne nichts. Die Mutter hatte Milch, aber sie durfte dem Säugling nichts geben. Also diese Forschungsobjekte, die da gemacht wurden. Und die Zeitzeugin in Auschwitz hat uns dann das genau erzählt, was mit den Zwangsprostituierten dann in Auschwitz war. Sie hatten Privilegien, indem sie duschen konnten, indem sie saubere Kleidung kriegten, indem sie untersucht wurden, dass sie ständig gesund waren und so weiter und so fort. Und wenn sie überlebt haben, war schon Anklang. Haben sie sich geschämt für das, was sie dort gemacht haben? Haben nirgendwo Rente beantragt? Die, die ganz schlimm waren, haben es dann versucht durch Freunde, aber weit weg von ihren ehemaligen Wohnorten, haben keiner Familie was gesagt. Und in der Bundesrepublik hat es eine kleine Rente gegeben von 80 D-Mark, aber nur für die Sterilisation. Für was anderes bis heute nicht. Also das muss man auch mal wissen, weil so viele Anträge auf Opferrente gestellt werden, auch in der heutigen Zeit für Taten, die wirklich nicht solche waren, was sie erlitten haben. Zurück zum Großvater, Essen. Meine Mutter, die ganze Familie konnte gerettet werden bis 1943, als der Bombenangriff war, mussten sie evakuiert werden ins Weserbergland, in eine Wohnung von einer, ich sag mal, Bauersfrau. Sie war gebürtig in Essen, auch mal den Bezug. Dadurch haben die Frauen sich ein bisschen angefreundet. Und sie war sehr zänkisch. Der Bürgermeister hat meine Mutter noch darauf aufmerksam gemacht, dass sie vorsichtig sein soll. Aber wenn man in so einer Situation ist und möchte eine Wohnung haben, erstmal um die Eltern vernünftig unterzubringen und auch die Mutter eben vernünftig unterzubringen. Und der Vater war schwer kriegsbeschädigt, der musste viel liegen, ja, also das Bein, er konnte dann kaum laufen. Hat sie die Wohnung bei dieser Frau angenommen, die eben sehr zänkisch war. Ja, und das war dann die Ironie des Schicksals, sage ich es eben. Ja, also sie hat dann sich was anders vorgestellt. Sie hat großen Schwarzhandel betrieben, illegal, und hat das auch versucht bei ihr so, damit sie sie mit ins Boot holt, ja, damit sie das weiter betreiben kann. Aber meine Mutter hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Und dann hat sie ihr nichts mehr gegeben. Und also von dem Viehzeug, ne, zum Schlachten und so weiter, oder von den Eiern dann eben für mich als Kleinkind und so. Und dann hat sie gegen die Familie gehetzt. Also erst hat sie gesagt, ja, die Juden, das macht ihr gar nicht, sie können da hinkommen und so. Dann hat sie mit aller Macht versucht, die Juden, also die Familie, aus dem Haus zu bekommen, und hat keine Ruhe gegeben, bis dann am 20.06.1944 die ganze Familie abgeholt wurde, sie auch, weil der Schwarzhandel festgestellt wurde, aber nicht durch eine Anzeige meiner Mutter, so wie es im Internet steht, sondern nur sie hat diese Anzeigen gemacht, bis zum Reichssicherheitshauptamt nach Berlin. Und sie wurde dann natürlich gleich entlassen, es wurde nur aufgenommen, protokolliert. Ja, und dann war wieder die Liste, gegen die Frauen liegt nichts vor, aber die Gestapo möchte, dass der Jude nach Lade ins Arbeitserziehungslager kommt mit 78 Jahren. Und dann ist Jakob Kohm am 19. Juli 1944, kurz nach dieser Aktion, dann an sogenannten Herzschlag verstorben. Das ist der Schuhmacher Bürger Jakob Kohn. Und zu der Schwester, wie gesagt, sie hat nur 22, 23 Jahre gelebt, weiß ich sehr, sehr wenig. Ich gehe davon aus, dass was auch die andere Schwester, die nach Amerika ausgereist ist, auf ein Tondokument in einer alten jüdischen Synagoge hinterlassen hat, vor einigen Jahren, in den 80er Jahren, sehr schwer zu verstehen. Da hoffe ich, dass ich da noch etwas erfahre, wie denn die Kinder- und Jugendzeit so unter vier Kindern waren mit diesem Vater und wie viel er arbeiten konnte, was sie künstlerisch betätigt haben. Ich gehe davon aus, dass dieses junge Mädel diese schreckliche Zeit erlebt hat mit den Verhaftungen immer in der Wohnung und immer wieder diese Angst, ich bin die Nächste, nicht? Und dann war es wieder gut. So, und dass sie eben auch Freude gehabt hat durch das Wandern. Das ging ja bis sie weg war, hat sie dann noch teilgenommen, dass sie Theaterveranstaltungen in Wohnungen gemacht haben, mit der jüdischen Gemeinde gemacht haben, also die ja nur auch im stillen Kämmerlein das machen musste. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass eben auch hier Nicht, wenn man so über andere Familien spricht und wie auch heute zum Ausdruck kam, nicht, sie haben ja auch, die Kinder haben ja auch gesagt, ne, dass die eben auch sich zu Spiel und so Tanz zusammengefunden haben. Ne. Also dass eigentlich immer bestrebt waren, ein normales Leben führen zu können. Ne. Und das Leben, was sie im Lager führen mussten, war sehr, sehr schlecht, aber es wurde auch im Lager gesungen. Es wurde Solidarität ausgeübt, es wurde an die Heimatstädte gedacht und es wurde daran gedacht, wir müssen überleben. Wir müssen denen alles mitteilen, was gewesen ist. Und ich möchte schließen mit dem Schwur vom Buchenwald, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und was wir heute erleben, das sind Faschisten, das sind nicht Neonazis. Ja, sie wurden zu Faschisten erzogen. Sie wurden von ihren Eltern erzogen, sie wurden von Lehrern erzogen, sie wurden von Schulungsleitern erzogen und mit 100.000 Euro kann man eine ganze Menge erziehen. Und der diese 100.000 Euro wieder in die Organisation reingegeben hat, ja, hat damit auch Schulen weiterentwickelt, wo diese Neofaschisten praktisch wirken. Und da sollten wir dann in der Zukunft, wenn noch weitere Medienberichte kommen, sollten wir daran denken, was ich vielleicht hier so angedeutet habe.